weil ich habe zu Startupern gesprochen und 50% der Startupper leiden an Depressionen. Das glaubt man gar nicht, aber da gibt es ganz knallharte Zahlen zu, weil die gründen mit so einer Energie und sind jung und träumen und dann werden diese Träume nicht wahr. Wenn du noch eine kleine Rolle hast, wenn du wirklich groß denkst und in einem Meeting nicht sagst, nee, der hat Unrecht und so weiter, also wenn du diese Reaktion nicht immer gleich loslässt, sondern überlegst, was triggert dich jetzt gerade und willst du das jetzt einfach nur sagen, um Recht zu haben oder ist es nicht fürs große Ganze besser das? Und wenn du diese Ruhe hast und immer wieder entscheidest, fürs große Ganze würden wir das machen und du so redest, dann hören die Leute dich. Ich habe bei Sony wirklich in den Spiegel geguckt und habe gesagt, nee, das nicht mehr, genauso wie du. Das ist ein Moment, wo man sagt, ich mache dieses Spiel nicht mehr mit und ich habe es sehr gerne jahrelang gespielt.
Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Merrill Deep Talk. Das ist dein Podcast für gute Gespräche mit spannenden Persönlichkeiten. Wenn du hier schon öfter zugehört hast, dann kennst du das bereits. Lehn dich zurück oder geh spazieren. Lass dich vor allem inspirieren, denn mir geht es in meinen Gesprächen vor allem darum, herauszufinden, wie Menschen mit mutigen Situationen umgehen, in denen vielleicht auch Zweifel aufgekommen sind. Was haben sie da gemacht? Wie sind sie damit umgegangen? Und wie kriegen sie die Veränderung, die ja alltäglich sind, gemanagt. Heute bei mir zu Gast eine super spannende Frau, die du vielleicht so erstmal nicht kennst, aber du wirst definitiv sagen, wow, denn wir haben eine krasse Businesswoman bei uns. Sie kommt nämlich ursprünglich von Procter & Gamble und hat da so schöne Dinge gemacht, wie mal eben ein paar Parfummarken, wie beispielsweise Laura Biagiotti, Hugo oder Boss Woman einzuführen. Finde ich ja sehr spannend, möchte ich mehr darüber erfahren. Aber das war eigentlich erst der Start der Karriere, denn der Weg folgte mit Stork, kennen wir alle, lieben wir alle, nimm zwei und hast du nicht gesehen. Dort hat sie einfach mal 100 Länder betreut und zwar marketingtechnisch, also das, wo uns das Herz aufgeht und höher schlägt. Und dann führt ihr Weg zu Sony Electronics. Egal, ob du jetzt an PlayStation denkst, Fernseher, Spiegelreflexkameras, genau dort war sie unterwegs und nicht nur irgendwo, sondern sie war Teil des Executive Teams. Und diese Frau hat dann entschieden, das werfe ich alles über Bord, ich mache jetzt mein eigenes Ding und führe ein glückliches Leben. Und heute ist sie selbstständig mit ihrem Mann gemeinsam, arbeitet mit Menschen und zwar wieder im Unternehmenskontext und hat darüber hinaus auch ein Buch geschrieben, The Inner Code. Darüber sprechen wir heute auch. Da gibt es ganz viel mitzunehmen. Wenn du im Business bist, hör gut zu. Und wenn du sagst, ich bin aber gar nicht so karrieristisch unterwegs, das macht gar nichts, denn hier geht es nach wie vor um Menschen und ihre Wege. Und jetzt ganz viel Spaß bei der neuen Folge und ich sage herzlich willkommen, Jutta.
Oh, vielen Dank, liebe Merrill. Das war ja wundervoll.
Findest du das gut, dich so zu hören mit deinem Weg?
Ja, das hast du so wunderschön zusammengefasst.
Danke. Schön, dass du heute da bist. Und ich möchte mit dir direkt volle Kanne reinspringen. Ich habe ja früher auch dieses Karriereleben geführt und ich war immer impressed von diesen Leuten, die sich Executive Leadership Team und Co. genannt haben. Mm-hmm. Du warst da. Ja. Erzähl mal bitte, wir springen in die erste Station. Procter & Gamble, du hast dich vor allem mit Parfums beschäftigt. Ja. Sag mal kurz, was war deine Aufgabe? Was hast du gemacht?
Ja, ich habe als Assistentin angefangen. Mhm. Also wir wurden aufgekauft. Ich war eigentlich bei Ellen Beatrice Kosmetik und Procter & Gamble hat uns gekauft. So. Und ich konnte fließend Englisch, weil ich ein Englischstudium, ein Abendstudium gemacht hatte und wurde dann die Chefassistentin von großartigen Managern. Das war das Tolle. Die kamen nämlich da rein und sollten den Laden auf Vordermann bringen. Und so wurde ich Marketingassistentin sehr schnell. Und dann haben die mein Talent erkannt. Ich konnte nicht nur fließend Englisch, sondern eben auch super organisieren und war immer voll dabei und habe dann Marketingassistentin Rollen bekommen und dann später wirklich ins Management für dieses Customer Marketing, wie man das nennt. Also Vertrieb und Marketing zusammenbringen.
Und Customer Marketing, das versteht nicht jede Person, die zuhört. Das bedeutet wirklich das Marketing, was man draußen sieht für die Kundinnen und Kunden, ne?
Richtig. Und das ist das, was zusammenspielt. Normalerweise sind ja Sales und Marketing eigentlich getrennt und sind nicht unbedingt die besten Player. Ja,
das sind Stiefgeschwister.
Sales sind ja immer die wichtigsten, genau. Und Marketing macht die bunten Sachen und über die Lächel zählt's ja immer. Und ich bin mit den Sales-Leuten rausgefahren und habe dann wirklich erlebt, was die brauchten. Und dann habe ich eine Zwischenrolle bekommen, die extra für mich geschaffen wurde, dass ich ins Management kam. Und wir haben das Customer Marketing Excellence Team gegründet. Und da habe ich auch angefangen, kollektive Intelligenz zu nutzen, was ich heute noch mache. Also cross-funktionale Teams. Wir haben mit Marketing, Vertrieb und dem Service und dem Finanzbereich zusammengesessen, wie können wir es optimieren, und haben 20% Wachstum rausgeholt bei manchen Kunden.
Also so, wie es eigentlich idealerweise sein sollte, ja, ne? dass man abteilungsübergreifend miteinander mal spricht.
Ja.
Wer braucht denn hier eigentlich was? Weil
genau,
am Schluss wollen ja alle das Gleiche, möglichst erfolgreich sein, ja, am Markt.
Genau, da habe ich wirklich gelernt, was es heißt, dass man Zusammenarbeit fördern muss im Unternehmen, weil die sich eben alle in ihren Silos verstecken und machen, was sie denken, was gut wäre, aber nicht fragen, ob es wirklich gut ist.
Mhm. Das heißt, du hast dich ja da auch wahnsinnig hochgearbeitet.
Ja.
Ne? Du hast angefangen als Assistenz und bist rausgegangen als?
Als Marketingmanagerin, ja.
Ja.
Also richtig, richtig toll, mit Millionen Verantwortung.
Wow.
War wirklich großartig. Ich habe viele Marken vertreten und dann eben auch Europa dann oder zumindest Dachraum. Aber wir haben auch eine europäische Kampagne gemacht für Boss Woman, was unglaublich war.
Ja,
wirklich schön.
Ja, schön. Vielleicht haben manche sogar den Duft gerade in der Nase.
Immer noch.
Es gibt ja so ein paar prägende Düfte.
Ja.
Ja, total. Okay, aber dann rief irgendwie die Veränderung und der nächste Step. Und dann bist du zu Stork gewechselt.
Richtig, aus der Liebe für Berlin. Also ich habe wirklich gekündigt, weil ich mich verliebt hatte und habe gesagt, jetzt gehen wir zusammen nach Berlin. Und das war 2002, direkt als die Türme zusammengestürzt waren in New York. Und es war Wirtschaftskrise. Also ich war erst mal ein Jahr arbeitslos in Berlin.
Ja.
Das störte aber nicht. Da kann man schön Party machen. Und dann bin ich zu Stork. Genau. Und hatte da, es war eher so Marketing-Support. Also wir haben dafür mitgeholfen, dass diese 100 Länder alle Packungen und Produktionsmittel hatten, damit sie die Ware auch verkaufen können. Also brauchst du ein Jüdisch-Peschach-Fest von Toffifee-Packungen oder du machst die Weihnachtspackung für Kanada mit einem Rot, Eichhörnchen zum Beispiel.
Meistens
im Juli,
August, ne?
Genau,
ja,
im Juli.
Ja.
Im Juli so,
ja.
Und die Geschichten. Ne? Also, dass einfach alle Länder das hatten, was sie brauchten. Und jeden Tag war Feiertag. Irgendwo war immer Feiertag. Es war herrlich.
Ja. Aber du sag mal ganz kurz, du bist nicht wegen der Liebe zu Berlin nach Berlin, du bist wegen der Liebe zu einem Mann nach Berlin.
Nein, also der Mann hat auch, den habe ich auch geliebt, aber der wollte auch nach Berlin. Das war einfach das Schöne. Aber nach Berlin wollte ich mit 14.
Ach cool.
Als ich zum ersten Mal auf dem Kudamm war, ich komme aus Frankfurt und ich war einmal auf dem Kudamm mit der Schule und habe gesagt, das ist meine Stadt. Das hat sich
so an. Das ist so lustig,
wirklich, es war ganz krass.
Ja, ich habe auch mit 14 angefangen zu sagen, ich gehe nach Berlin, aber im Gegensatz zu dir war ich nie da gewesen. Und ich habe schon mich in die Stadt verliebt, bevor ich da war, habe Stadtpläne auswendig gelernt. Und als ich dann mit der Schule das erste Mal da war, mit 15, 16, habe ich gedacht, ist ja genauso, wie ich es auswendig gelernt habe. Ich weiß genau, wo die Sachen sind. Mm. Das verbindet uns ja auch.
Naja.
Die Liebe zu Berlin.
Und meine erste Platte war von David Bowie.
Oh.
Und wenn du in Frankfurt wohnst, dann hält er da nie an. Ja, der geht immer nur nach Berlin.
Ja.
Und dann bin ich nach Berlin gezogen. Eine Woche später hat er in der Max-Schmeling-Halle gespielt. Ich bin dahin gelaufen. Und er hat Ashes to Ashes gespielt, mein absolutes Lieblingslied, was er 10 Jahre nicht mehr gespielt hatte. Und ich wusste, ja, Gott will, dass ich hier bin.
Cool, ja.
Das war wirklich so.
Ja, ja, und dann hattest du zurück zu Stork nochmal.
Ja.
Dann hattest du diese große Position, da ging es auch um richtig viel. Ne? Weil ich meine, die Verantwortung für 100 Länder, dass die quasi, ich fasse das mal auf Deutsch zusammen, die sollen ausgestattet sein zum richtigen Zeitpunkt mit den richtigen Materialien. Und vor allem gibt es ja je nach Kultur und so weiter Feiertage, also Packungsaktivierungen,
richtig,
würden wir ja sagen.
Genau, du kennst
Unpack
das ja alles.
Activation.
Ja, genau.
Genau, und dann brauchtet ihr natürlich das ganze Equipment und du warst mit deinem Team dafür verantwortlich, dass das funktioniert, global quasi.
Ja, aber für die Schokoladenspezialitäten und halt auch nicht eher im strategischen Bereich, sondern eher operativ, dass es auch wirklich passiert. Ne?
Mhm.
Es gab so die Denkmaschine und uns, die das halt wirklich realisiert haben. Das kennst du ja selber.
Ja, und jetzt die wichtigste Frage, Jutta. Wie viele Kilo hast du zugenommen in dieser Position?
Zwei in den ersten 3 Monaten.
Ist es wirklich so, dass dort alle Produkte rumstehen und du kannst den ganzen Tag?
Jeden Tag frisch gegossene Schokolade.
Ach cool.
Es war so krass. Und ich habe manchmal 3 oder 4 super Dickmann, wenn die frisch vom Band kamen, dann ist die Waffel noch knackig. Ich musste die essen. Also es war mir auch egal. Es waren alle ein bisschen pummelig da.
Lustig. Lustig, ja. Nee, ist natürlich mehr Spaß, aber ist ja auch spannend zu sehen, ne? Weil die Produkte, ich kenne das auch, die stehen dann eben rum.
Ja.
Und die sind halt dann auch immer verfügbar.
Immer.
Und das ist schon auch eine Verlockung.
Absolut. Und wenn du Adventskalender machst, dann musst du alle anderen Produkte auch kaufen vom Wettbewerber und so weiter. stehen da ja dann auch rum. Ne? Wir haben ja auch neue Konzepte gemacht, also war ja auch Innovationsabteilung, ne? Die neue Sorten und so weiter ausprobiert. Manchmal hast du morgens um 9 5 neue Sorten testen müssen. Das war dann schon, da musst du einen Zwieback essen. Ne? So viel Schokoladenmus geht gar nicht.
Nee. Sag mal, wir haben ja beide ein Marketingherz und das schlägt natürlich für Marken, ist logisch. Also ich finde Schrauben zum Beispiel ziemlich unsexy, aber Parfum versus Süßwarenhersteller, was war für dich der Unterschied?
Also da hast du genau die Brücke gebracht, denn ich habe immer erst nur für Produkte gearbeitet. Ich fand Parfum toll und deswegen habe ich auch bei Schokolade ja gesagt. So richtig wohl habe ich mich da nicht gefühlt. Ja. Richtig wohl habe ich mich aber wieder gefühlt bei Sony, interessanterweise, denn da habe ich entschieden, es ist mir nicht mehr wichtig, was ich für ein Produkt mache, es ist mir wichtig für den Menschen, für den ich arbeite, weil ich habe mich bei Stork nicht so gut mit meinem Chef damals verstanden. Und das habe ich geändert und bei Sony hatte ich dann einen hervorragenden Chef, aber ich hatte eben 10 Jahre Parfum, 5 Jahre Schokolade, da nimmt dich ja erstmal überhaupt keiner ernst.
Nee?
Nein.
Warum?
Also, naja, weil du keine Ahnung hast von Consumer Electronics und von Fernsehern und so weiter. Also die ganzen Kerle, die da rumlaufen mit Geiz ist geil und kannst du dir vorstellen, die haben mich nicht ernst genommen. Und
das ist auch ein richtiger Flashback an der Stelle, zu sagen, Geiz ist geil. Das war die Zeit.
Ja, ja, Mediamarkt und so weiter, die ganzen Flyer und so Geschichten, genau. Aber ich bin da eingestiegen als Head of Business Intelligence und Strategy. Mhm. Ich habe bei Stork sehr viel Digitalisierung gemacht, weil ich von Procter kam und wusste, wie man digitalisiert oder wie ein modernes Unternehmen läuft. Und dort war ja alles ein bisschen mittelständlerisch glücklich und zufrieden, aber eben noch recht analog.
Was heißt digitalisieren nach innen hin?
Ja, nach innen hin, also genau. Also ein globales Asset-Management-System, dass die alle ihre Bilder von allen Produkten mal runterladen konnten und dass es alle Videos mal in einer Kiste gab. Das habe ich gemacht.
Oder
so ein Text-Management-System, dass die ganzen Sprachen, die immer auf diesen Zuckerbeuteln sind, ne? Dass man die nicht jedes Mal von vorne reinbringen muss, wenn da irgendein Farbstoff geändert wurde, sondern dass die so ein Gluster hatten. Also so technische Lösungen, auch dass der Einkauf Prozesse im SAP liefen und nicht mehr über Excel. Also ich habe sehr viel digitalisiert und das konnte ich auch gut, weil es immer crossfunktionale Zusammenarbeit geht. Es ging immer darum, sehr viele verschiedene Bereiche dazu zu bringen, mit einem Tool zu arbeiten.
Dann war es aber weg vom Produkt quasi, ne?
Genau. Genau, ja, aber das war ja sehr viel, also war ja immer parallel, ne? Ja. Aber das eine führt ja zum anderen. Du kannst das Produkt ja nicht gut machen, wenn die Technologie dich nicht dabei unterstützt.
Ja.
Ja, und das, und man hat auch sehr viel Geld gespart, weil die CDs hat man ja damals zu jedem Schweinebauchprospekt-Drucker gebracht. Und dann war die falsche da, ne? Und dann haben die halt das Bild von gestern gedruckt. Und wenn sie es digital runterladen können, dann ist es immer verfügbar.
Always up to date.
Richtig.
Ja.
Genau. Und deswegen habe ich diese Strategy-Rolle gekriegt für Business Intelligence.
Bei Sony
dann. Bei Sony, genau. Und da hatte ich 4 Leute. Und das ist ja die Geschichte von meinem ersten Buch, The Glass Elevator, weil ich dann nach 2 Jahren eben 100 hatte und 7 Fachbereiche übernommen habe. Ich habe es ins Executive Team geschafft, weil ich vom ersten Tag an, wo ich Sony gesehen habe, diesen Glass Elevator gesehen habe, da hat mich ein Japaner freundlich angelächelt. Und ich habe gefragt, wo kommt der her, wo fährt der hin? Ja, der fährt vom VIP-Parkgarage direkt in den Executive Floor. Und ich habe für mich entschieden, das möchte ich auch.
Jetzt bist du sehr schnell. Wir sind gedanklich gesprungen. Wir sind jetzt bei Sony, wie nennt sich Sony richtig?
Sony Electronics.
Sony Electronics, genau. Und dort bist du eingestiegen. Ins Unternehmen und dann hast du irgendwann diesen Glasfahrstuhl entdeckt.
Am ersten Tag.
Ach, da hast du den direkt gesehen.
Wirklich?
Wo saßen die damals? Weil ich weiß, die sitzen.
Potsdamer Platz?
Ja, weil jetzt. Ah ja, macht Sinn mit dem Sony Center.
Ja.
Ja, aber Sony Music sitzt doch jetzt an der Bülowstraße.
Die sitzen so ganz alle neuen.
Aber Sony sitzt noch am Potsdamer Platz?
Ja, so ein kleines Team sitzt noch da.
Der Rest, der noch da
ja, ist. Ja, sind nicht mehr
okay.
So viele.
Pass auf, der Fahrstuhl, da war ein Glasfahrstuhl, der hat dich begeistert. Ja. Und dann hast du eine Erfahrung gebracht, der fährt vom Executive Parking aus der Tiefgarage direkt nach oben in den Himmel quasi.
Ja.
In den Executive Himmel.
Und der hatte mich so angelächelt. Also es war einfach so, hey, du gehörst hier dazu.
Ja, und hast gesagt, da will ich auch hin.
Ja.
Ich möchte auch die Berechtigung haben, in der Garage zu parken und nach ganz oben zu fahren. Ich will da mit drin sein.
Also es war einfach, ich möchte mit diesen Menschen auch zusammenarbeiten. Der sah einfach toll aus. der sah klug aus und es war wirklich alles auf einmal, aber ich habe mich gesehen, also es war eher so eine Vision.
Ja.
Mehr als ich will dahin, weil ich habe das gar nicht so als Wollen empfunden, sondern ich habe gedacht, ah ja, wie schön. Also ich habe das als Einladung empfunden.
Was hat dich in deiner Karriere, die war ja dann schon fortgeschritten und auch auf einem echt hohen Level, was hat dich im Kern angetrieben?
Die Zusammenarbeit mit Menschen. Also immer dieses Teambilden, das ist einfach meins. Also wirklich mit viele Leute bewegen.
Was ist mit Status, Prestige, Macht, Geld?
Ja, also meistens war es eher der Trigger, dass ich gesehen habe, wer ist denn jetzt auf diesem Niveau und wie viel intelligenter sind die? Sind die jetzt alle viel smarter und lösen die auch wirklich die Probleme? Mhm. Und wenn ich dann gemerkt habe, nö, dann habe ich gesagt, na, dann kann ich das ja besser. Also es war eigentlich immer so ein stufenweises. Ich wäre ja nicht Assistentin geworden, ich bin ja nicht gleich zu Procter und habe mich da beworben, weil ich so karrieregeil war oder so. Sondern ich war immer mit meinem Status quo eigentlich ganz happy, habe dann aber eben gesehen, naja, so nach einem Jahr konnte ich das ja. Und ich will halt immer was Neues machen, das mache ich ja heute auch.
Ja.
Also ich habe, einfach möchte ich jedes Jahr was anderes machen als letztes Jahr. Das ist mir schon mal ganz wichtig und ich möchte verstehen, wie das geht und dann, wenn ich das raus habe, dann möchte ich aber was Neues machen.
Das ist ein ganz spannender Punkt und den muss ich mal ganz kurz an unsere DPs richten. Ihr seid ja alle DPs, das habe ich übrigens heute neu erfunden, das schwirrt schon lange in meinem Kopf, aber alle Menschen, die den Podcast hören, sind automatisch DPs. Das heißt, herzlich willkommen im Kreis der DPs. Ist das nicht spannend, dass wir ganz oft denken, die Chefs, die Chefinnen, die über uns müssten schlauer sein, müssten mehr können, um dann, genau wie du, Jutta, zu erfahren, ja, aber nee, also das sind jetzt auch keine Götter und ich kann auch schlaue Ideen haben. Ging mir ganz genauso, dass man da so Vorschusslorbeeren gibt und denkt, die müssten irgendwas Besonderes können.
Ja.
Ist nicht zwangsläufig so.
Nein. Und ich habe mich auch, als ich Assistentin war, nicht gekümmert, was sie da oben im Executive Team gemacht haben. Das hat mich nicht interessiert. Mhm. Aber als ich im Mittelmanagement war und an die berichtet habe, da habe ich mir den Trupp schon angeguckt.
Und der Aufzug hat dich gecatcht.
Und dann habe ich gesagt, na, da gehöre ich hin.
Was verbindest du mit diesem Aufzug, wenn du nochmal zurückdenkst? Der muss ja für irgendetwas stehen.
Ja, Vision, dass ich meine Vision wirklich in Wirklichkeit umwandeln kann. Dass wenn ich so ein Gefühl habe, dass das wird, dann kann ich mich drauf verlassen und es auch ein bisschen loslassen und einfach loslegen. Nämlich das, was ich wirklich kann. Ja, und das war sehr schön in diesem Männerkonstrukt von Sony, das unglaublich strukturiert, logisch und analytisch läuft, einfach mal mit Intuition, mit Wärme, mit Menschlichkeit reinzukommen und dann diesen Erfolg zu empfinden. Das hat mich unglaublich glücklich gemacht.
Das ist spannend. Und jetzt, wo wir beide raus sind aus dem Job und aus dem Corporate Life, jetzt kann ich aber die Frage stellen. Ich habe mich früher immer gefragt, wie macht man eigentlich Karriere? Denn wir sind uns einig, denke ich, nur Fleiß ist es nicht. Es ist, hat viel mit Sichtbarkeit zu tun, mit Netzwerken, mit dieser Politik, die ich irgendwie nie verstanden habe, so gefühlt. Auch wenn ich ja auch meine Karriere gemacht habe. Aber erzähl mir mal bitte und nimm uns mit, wie hast du den Sprung ins Executive Team geschafft?
Mit 5D Leadership, wo wir gleich drauf kommen. Mhm. Mit meinem Ziel, immer an das Große und Ganze zu denken, wenn ich Entscheidungen treffe. Also nicht für mich und auch nicht für nur mein Team und nicht nur für irgendwie meinen Bereich, sondern immer schauen, was tut dem Unternehmen wirklich gut? Was ist jetzt eine sinnvolle Entscheidung? Und das ist der große Schlüssel. Auch wenn du schon, wenn du noch eine kleine Rolle hast, wenn du wirklich groß denkst und in einem Meeting nicht sagst, nee, der hat Unrecht und so weiter. Also wenn du diese Reaktion nicht immer gleich loslässt, sondern überlegst, was triggert dich jetzt gerade? Und willst du das jetzt einfach nur sagen, um Recht zu haben? Oder ist es nicht fürs große Ganze besser das? Und wenn du diese Ruhe hast und immer wieder entscheidest, fürs große Ganze würden wir das machen und du so redest, dann hören die Leute dich. Weil sie sagen, ey, die denkt ja wirklich weiter.
Ja, also im Prinzip klassisch gesagt, nicht ego-getrieben, sondern wirklich, was wollen wir hier eigentlich und wie können wir alle zusammen dahin kommen? Okay, aber das kann man haben, das ist eine gute Haltung. Trotzdem musste ich jemand sehen, hören und dann auch noch fördern wollen und sagen, die kommt zu uns in den Kreis. Und wen hattest du damals?
Genau, also da sprichst du was ganz Wichtiges an, was viele vergessen. Du musst ja nicht nur wenn du ins Executive Team willst, nicht nur das Executive Team kennen, Die habe ich alle kennengelernt. Ich habe bei Sony so viel Networking gemacht. Ich habe immer gesagt, ich war mit jedem beim Mittagessen, der nicht bei drei auf dem Baum war. Ich habe die alle zum Mittagessen eingeladen, weil mir das bei Sony wirklich zum Verhängnis geworden ist, dass ich mich nicht darum gekümmert habe.
Bei Stork,
ja. Genau. Ja. Bei Stork hatte ich mich überhaupt nicht darum gekümmert, was andere Leute oder höhere Etagen von mir denken. Mhm. Und so konnte mein Vorgesetzter erzählen, was er von mir denkt.
Ja. Und dann hast du es quasi, ist ein super spannender Punkt, da kann ja jeder auch was mitnehmen.
Super wichtig.
Du hast dich im Prinzip, du hast, also das ist ja auch gar nicht schwierig, du hast dich mit Leuten zum Mittagessen verabredet, das macht man ja so in den klassischen Bürojobs und hast denen einfach das Bild von dir gegeben, damit wenn andere etwas anderes erzählen, dann entsteht ja ein Mismatch und dann werden die denken, also einer von beiden erzählt gerade Quatsch.
Richtig.
Aber ich kenne sie ja, ich finde sie ja nett. Sie hat Energy, sie ist driven, sie ist dabei, sie hat Werte. Okay, viel war, ja, guck, das jetzt geht der erste Ohrring verloren. Das hatten wir auch noch nicht.
Ja, aber das liegt daran, dass du so engagiert bist.
Das war, wir klimpern hier, also für euch, die es nicht gesehen haben, weil sie nur zuhören. Ich klimper hier mit meinen, heute habe ich mal Clips an, ausnahmsweise, mache ich sonst nie. Ist der Clip weg. So,
aber bitteschön, ist er.
Da hängt er wieder, danke.
Ja.
okay, Sichtbarkeit, Netzwerk.
Ja.
Und wann kam es dann? Kam man auf dich zu und hat gesagt, wir wollen dich da? Oder hast du gesagt, Leute, also du hast natürlich nicht gesagt, ich will den Glasaufzug, aber hast du es sehr geschickt formuliert und gesagt, das wäre mein nächster Schritt, was muss ich tun, um mich dahin zu arbeiten? Oder wie kommt das?
Also ich wurde schon eingestellt, um die Kultur zu verändern, ehrlich gesagt. Also mein Chef, der mich kennengelernt hatte, sagte, okay, du kommst von Proctor, von Stork, ich höre dich reden. Wir brauchen hier eine Kulturveränderung. Das war für sie das Maß aller Dinge, dass sie also ein anderes Führungsniveau bekommen. Also das gehörte zu meiner Rolle. Dann gab es einen großen Coach, der so eine Train-the-Trainer-Ausbildung gemacht hat, der uns alle ausbilden sollte, dass wir als Führungskräfte diesen Wandel mitgestalten. Das hieß so Master Your Own Destiny Training. Und da habe ich mitgemacht und war halt sehr engagiert, weil mich das so im Herzen berührt hat. Und dann wurde ich ausgewählt, einer dieser Coaches zu werden.
Ah.
So, und dadurch habe ich natürlich sehr viele Leute kennengelernt. Ich habe über 50 Mitarbeitende gecoacht. Die haben natürlich auch alle Feedback gegeben. Und ich hatte einfach ein gutes Standing bei meinem Team, dass ich mich für sie einsetze und so weiter. Und das hat geholfen. Ich denke, dass dieser Coach auch mitgesprochen hat, mich auf diese Rolle zu setzen, die ja, ich sage ja auch immer, ein bisschen eine gläserne Klippe war. Also es gab jetzt auch nicht mehr so viele Männer, die damals diese Rolle als Operations Head haben wollten, denn es ging um Restrukturierung. Es ging darum, dass abgebaut werden musste, dass es neue Technologien gab, ne, um viele Bereiche wie Finance und Einkauf und so weiter zu reduzieren. Kennst du alles? Und ich habe mich bewusst entschieden, das mache ich, weil das andere kann ich ja schon.
Was war die Position davor?
Die war Sales Support Head, hieß die. Ich habe den Vertrieb unterstützt. Da hatte ich so ein 15-köpfiges Team.
Das gleiche im Prinzip wieder. Du guckst, dass die Verkäufer, Verkäuferinnen draußen ihren Job machen können. Was müssen wir innen liefern, damit die... So.
Genau
das. Und die nächste, das ist nämlich die gläserne Klippe.
Ja.
Das ist schon krass. Restruktur versteht, glaube ich, auch nicht jeder, der zuhört. Restrukturierung bedeutet am Ende des Tages, wenn wir es mal ganz flach sagen, Menschen rausschmeißen.
Richtig, genau.
Köpfe abbauen,
genau.
Teams verkleinern, umstrukturieren. Das hat aber in der Regel zum Ziel, dass weniger Menschen benötigt werden, dadurch wird Geld gespart und die Effizienz gesteigert.
Genau.
So, eine undankbare Aufgabe, weil du bist die Böse, die jetzt kommt und den Rotstift ansetzt und das war aber gleichzeitig die Opportunity.
Ja, und das war meine härteste Prüfung. Ja, als ich dann die erste Frau da in 40 Jahren Firmengeschichte war, das ist ein äußerer Erfolg. Aber die Prüfung kam sofort, weil 6 Wochen später kam ein Tsunami.
Warte ganz kurz, du warst, das ist auch spannend, aber du warst die erste Frau
in der Firmengeschichte von Sony Deutschland, die ins Executive Team kam.
Das ist ja ein Scherz.
Nein.
Ja.
Ja.
Wow, was für eine Errungenschaft.
Ja, das war nicht üblich.
Nee.
Ja.
Da hängen heute noch Bilder von dir im Flur.
So ungefähr. Und das hat
der gläserne Aufzug ist gar nicht mehr gläsern, der ist jetzt mit dir.
Also das war das Ungewöhnliche. Das haben mir die anderen auch gesagt. Also ich hatte Frauen vor mir sitzen, die gesagt haben, ich bin so stolz, dass du das geschafft hast. Also das war eine Ehre, das war ein Anspruch, das war super. Und du bist dann natürlich glücklich. Du kriegst aber alles mit dem Erfolg mit, wie sonst auch. Leute, die dich mehr grüßen und so weiter, brauche ich dir nicht erzählen.
Der du Punkt hattest deine Hater.
Ja. 6 Wochen später kam der Tsunami.
Mhm.
Und dann sollte ich eben danach, das war eine Katastrophe für die Japaner und für alle. Also es war ja wirklich krass. Und dann hieß es eben nicht mehr 10% abbauen, sondern 40% bis 50%.
Was hat es mit dem Tsunami zu tun?
Weil der die Produktionsstätten von Sony zerstört hat.
Weil die stehen alle in Japan?
In Japan. Die wichtigsten standen in Japan, ja. Also die wichtigsten. Und für dieses Jahr zumindest waren eben 50% der Materialien einfach nicht mehr verfügbar. Dann haben die nach Thailand geschafft. Dann gab es in Thailand, haben sie neue Produktionsstätten ganz schnell aufgebaut. Dann gab es eine Flut. Und habe ich noch die Fotokameras im Wasser schwimmen sehen. Also wir hatten keine Ware. Und fast 50% für Europa weniger Ware. Und die Banken waren eh schon hinter uns her. Und dann hieß es halt, ihr müsst jetzt mal radikal abbauen. Und das war dann echt krass. Weil dann siehst du nur noch Zahlen, Organigramme und KPIs, ja, wo du hin musst.
Da siehst du keine Menschen mehr.
So, und ich habe gesagt, ich sehe die Menschen.
Sag mal ganz kurz, Sony hat seinen Hauptsitz in Japan.
Ja.
Operiert auf der ganzen Welt.
Ja.
Produziert aber größtenteils
viele
ursprünglich.
Viele Sachen damals, ja.
Und wo noch? Nirgends. Also durch den Tsunami ausgelöst, sagte man dann, jetzt gucken wir auch mal Thailand an und Co. Okay.
Ja, also
und in Deutschland hattest du deutsche Teams für die Umsetzung von Key-Account und Verkauf und so weiter.
Ja.
Und du hattest aber den globalen Blick dann, für Sony weltweit zu gucken, wo können wir abbauen?
Nee, für Deutschland.
Für Deutschland.
Nur für Deutschland. Nur fürs deutsche Team. Also das europäische Team musste überall fanden, Restrukturierung statt. Und ich war verantwortlich für Sales Support, also für den Operations-Bereich für Deutschland.
Ja. Wahnsinn.
Ja.
Und okay, das ist jetzt natürlich Chance und der Sprung ins Executive Team. Gleichzeitig ist die Aufgabe so undankbar. Weißt du noch, wie du dich damals gefühlt hast?
Ja, ich habe das angenommen. Ich habe gesagt, ich mache das anders. Ich mache das menschlich. Also ich habe absolut für mich entschieden, ich sehe die Menschen, ich sehe die Würde, ich sehe die Geschichten, ich sehe deren Träume. Ich gehe einen anderen Weg als Wischiwaschi und da irgendwie schnell vorbei. Sondern ich gehe da aufrichtig ran.
Ja.
Und das hat das Team hinter mich gestellt. Und das hat für mich Leadership neu definiert. Weil ich einfach gesehen habe, dass wenn du Menschlichkeit und Authentizität mit in diese Dramatik reinbringst und auch in diese Thematik reinbringst und kollaborativ so eine Restrukturierung löst, dann machen die Leute den Wandel mit.
Das ist ja die eigentliche Frage, die da mitschwingt. Entsteht Leadership nicht genau da, wo es nämlich hart und eklig wird? Denn in guten Zeiten ist es ja immer leicht. Wenn ich meine Leute befördern kann, wenn ich die fordern und eben fördern kann, super. Aber genau dann, wenn es um diese unangenehme Entscheidung geht, wird es ja schwierig. Und man muss ja auch wissen, was man nicht vergessen darf, du bist ja auch nur, ich sag das mal ganz salopp, auch nur eine Marionette gewesen. Es war ja nicht Juttas Entscheidung, ich schmeiß die Leute raus, sondern du warst die Abgesandte, die diese Aufgabe übertragen bekommen hat. Es ist nicht Jutta, die entschieden hat, dass
Nein.
du hast jetzt diese Aufgabe, ich muss das tun. Du kannst auch nichts für. Würdest du dir das wünschen als Mensch? Nein.
Nein. Also
natürlich nicht.
Es war jetzt kein Managementfehler, sagen wir es mal so. Mhm. Ne? Es gab also keinen Fluch auf das Management,
Nein.
ihr habt alles verkehrt gemacht, sondern es war eine Naturkatastrophe und das hat es auch einfacher gemacht. Und es wurde dadurch auch, ich glaube, besser aufgenommen, als wenn es jetzt irgendwie Management-Fehlentscheidungen sind oder was eben sonst noch alles passieren kann. Ne? Wir waren nicht schnell genug oder so, konnte ja keiner sagen. Die Produkte waren ja toll.
Ja.
Ne? So, also das war eigentlich schon, das stand dahinter. Aber entscheidend für mich war, wie gestalte ich diesen Wandel, so dass die Leute zum einen, die rausgehen aus dem Unternehmen, immer noch stolz drauf sind, bei Sony gearbeitet zu haben und nicht sagen, was ein Laden. Ne? Und dass die bleiben müssen, das ist für die ja auch hart, weil wenn so viele gehen, bleibt ja viel mehr Arbeit auf viel zu wenigen Leuten hängen, ne, wie schaffen es die, dass die nicht ausbrennen, sondern dass die gestärkt
Laune
werden.
Übrig.
Und das ist für mich der Wandel, den wir heute in diesen ganzen Führungsthemen dringend brauchen, dass du authentisch bleibst und einfach sagst, was Sache ist und keine Worthülsen verwendest, sondern Klartext sprichst. Und das kannst du nur, wenn du innerlich auch wirklich den Sinn verstanden hast, dahinter stehst und auch das größere Ganze siehst.
Ja, total. Ja, natürlich ist es schwierig. Du musst die Leute rauskriegen und das denen irgendwie wertschätzend beibringen. Und die bleiben, haben auch nicht die beste Laune. Jetzt mal mehr Arbeit abgesehen. Aber die sind auch, für die hat sich auch einiges verändert. Lieblingskollegen sind gegangen und
Eben,
so weiter.
Genau,
so.
Genau.
Und nachdem du dann alle restrukturiert hattest, hast du gesagt, so und jetzt gehe ich oder was?
Ja.
Wie ist das gekommen? Jetzt kommt der große Sprung.
Ja.
Irgendwann hast du nach dieser Wahnsinnskarriere gesagt, und jetzt ist hier für mich vorbei. Und das kann ich ja vorwegnehmen. Du hast gesagt, ich kündige, ich gehe hier raus und ich gehe auch nicht ins nächste große Unternehmen, sondern du hast dich dann selbstständig gemacht mit deinem Mann zusammen. Und das ist ja für mich ein ganz spannender Punkt. Da sind wir uns ähnlich. Diesen Moment habe ich auch erlebt. Das ist ja nichts, was über Nacht kommt. Nimm mich doch nochmal mit, bitte, wie kam es dazu, dass du gesagt hast, ich glaube, hier bin ich fertig?
Ich bin in die Stille gegangen. Ich war 10 Tage in der Wüste. Ich bin auf Araberpferden durch Jordanien geritten.
Wow.
Ja, Petra und so weiter. Und du reitest da eigentlich den ganzen Tag in der absoluten Stille. Und ich hatte eine wunderbare Partnerin, die war im Museum, war Doktor der Kunstgeschichte und hatte auch ein Pferd. Und mir ist einfach bewusst geworden, was habe ich in den letzten 25 Jahren gemacht? Wie sehr bin ich wirklich meinen Leidenschaften gefolgt? Und was steckt noch alles in mir? Ist es wirklich nur das Arbeiten oder ist es nicht eigentlich noch mehr? Und bei mir kam dann der Traum vom Pferd raus, interessanterweise. Und dann habe ich gesagt, dann möchte ich das lernen, weil ich wollte einfach nicht, ohne auch mich körperlich irgendwie bewegen zu können, wirklich anfangen. Also ich habe mich selbstständig gemacht. Mein Mann hatte das Unternehmen schon gegründet. El Dos Santos ist jetzt 15 Jahre alt geworden. Er hat es 3 Jahre aufgebaut. Wir arbeiten mit kollektivem Intelligenzdesign. Also haben ein Kollektiv von Wissenschaftlern und Künstlern und Strategen. Und ich habe aber gesagt, ich möchte nur Teilzeit einsteigen am Anfang und eben mir diesen Traum erfüllen, was ich 5 Jahre lang gemacht habe. Und das war auch eine wichtige Reise.
Wie hast du damals, was war die Erkenntnis? Du hast gerade gesagt, ich habe mich gefragt, was habe ich da eigentlich gemacht die letzten Jahre in meiner Karriere? Und was war die Antwort? Was habe ich da gemacht?
Also ich hatte da meinen Zenit für mich empfunden als, was soll ich denn jetzt noch CEO oder SVP oder irgendwas werden? Was ich machen wollte, das war wirklich strategisch beraten, was ich heute tue. Also ich habe schon gespürt, ich möchte das, was ich gelernt habe über Leadership, das möchte ich eigentlich weiter verbreiten. Weil es geht eben, dass Menschen mit Freude Wandel gestalten, auch wenn es richtig wehtut. Also ich habe meine Führungskräfte dazu gebracht, daran zu arbeiten, dass sie ihren eigenen Job aufgeben. Das haben wir mitentschieden und die haben selber gesagt, mich brauchst du hier nicht mehr, aber die nächsten halbe Jahr helfe ich noch mit und dann gehe ich raus. Also die haben das war einfach toll. Mhm. Du kannst so offen drüber sprechen, wenn du dieses Gespräch führst. Und ich wollte strategische Beraterin werden, ich wollte Unternehmen helfen, Leadership zu machen, aber ich wollte auch für mich was tun, endlich mal nach 25 Jahren Vollzeit. Ja. Ich habe keine Kinder bekommen, ich hatte nie diese Auszeit und deswegen habe ich mir ein Babypferd gekauft, so ungefähr. Das war ein bisschen meine...
Aber das Wollen ist das eine und der Wunsch auch, aber da steckt ja ein Price-Tag dahinter. Du gibst, also ich spreche jetzt mal in der deutschen Denke, du gibst eine riesige Sicherheit auf, du gibst auch ein dickes Gehalt mit auf. Und du springst erstmal ins Nichts. Okay, du hast einen Mann an der Seite, der dein Partner ist, jetzt auch noch Geschäftspartner. Nichtsdestotrotz ist das Risiko doch hoch.
Ja, das Risiko.
Und die Angst. Wie ging es dir damit?
Ja, Panikattacken.
Ja?
Ja, natürlich. Also ich hatte Angst und ich habe die akzeptiert, weil ich wollte mich ja verändern.
Im Nachhinein sagen wir ja immer, ja, da habe ich halt meinen Job gekündigt und bin dann in die Selbstständigkeit gegangen.
Nein, das ist der Albtraum.
Aber der Weg dazwischen, der ist wichtig. Es war ein Albtraum,
also,
oder?
Also das war zwischendurch sehr viel Albtraum, weil wir als Angestellte nicht gelernt haben, in dieser Unsicherheit uns zu bewegen.
Ja.
Wir lernen das nicht. Wir lernen, dass das Geld am Ende des Monats da ist, ob du krank warst oder nicht und so
egal,
weiter.
Egal, wie die Performance war.
Genau. Wir performen ja gerne aus Natur, ne? Aber das war nicht mehr da. Was ich aber verstanden hatte, ich habe ja bei Procter gewirkt, in einem amerikanischen Konzern. Ich habe mich im deutschen Mittelstand einsetzen können, habe das Team dahinter mich gebracht. Ich habe das beim japanischen Konzern wieder gemacht, mit völlig anderer Branche. Ich habe halt verstanden, ich kann was. Ich kann was verändern. Und das hat mich getragen, wirklich nur dieser Glaube. Also ich bin pleite gegangen, ich habe mein Pferd am Ende verkauft, weil ich mich auf irgendetwas konzentrieren musste. Also gleichzeitig Pferd ausbilden und Arbeit ging auch nicht.
Du bist schon wieder zu schnell.
Ja, warte, bin mal ich kurz. Ja immer gern. Also ich
der Moment.
Wirklich bin untergegangen.
Erinnere dich mal kurz zurück an, ich sitze bei Sony und jetzt kommt dieser Gedanke, der reift ja in dir und irgendwann sagst du, nee, ich glaube, es ist vorbei.
Ja.
Was ist dann passiert? Wie lange hat es dann gedauert, bis du den Sprung gewagt hast?
Ich war im November auf dem Pferd, im April hatte ich die Aufhebung unterschrieben.
Und hast du kurz davor, die Nacht davor, die 2 Nächte, die 3 Nächte gedacht, um Gottes Willen, Jutta, du machst den größten Fehler deines Lebens? Oder war es da ein Optimismus von wegen, nee, ich lasse mir hier noch ein bisschen Geld mitgeben, ich komme erstmal 1-2 Jahre klar. Wenn das alles nicht klappt, dann gibt es, in Deutschland wird es ja nicht fallen gelassen, dann gibt es zur Not Absicherung und wenn nicht, lasse ich mich wieder anstellen, mit der Vita wird das kein Problem sein. Aber wie war es?
Also es war genauso, wie du sagst, es war eher auch eine innere Kündigung, die erstmal da ist und die spüren plötzlich alle. Das ist erstmal da. Wenn das Feuer aus ist, sehen dir das die Leute an.
Schönes Bild.
Das kennst du doch auch.
Ja.
So, also ich habe ich habe das aufgehoben, mein damaliger CEO, der mich zu Sony geholt hat, hat auch das Unternehmen verlassen und da haben die es mir angeboten und habe ich gesagt, ja. So, und dann hatte ich erstmal ein Paket. Und ich denke, das habe ich dir vorhin schon gesagt, nicht 5 Jahre im Voraus. Weil ich weiß nicht, wo ich hier sitze, was ich in 5 Jahren mache. Ich weiß, was ich im nächsten Jahr mache. Oder in diesem Jahr. Ja. Nächstes Jahr ist noch nicht mal so sicher. Ja. Aber ich weiß auch, was ich jetzt mache.
Ja.
Und das meine ich. Ich habe mir nicht überlegt, was ist denn in 5 Jahren und wie wird das mit deiner Rente und so weiter. Und zum Glück habe ich irgendwann wieder angefangen, darüber nachzudenken, weil ich habe meine Rentenpapiere alles beiseite geschoben. Ich habe alles on hold gesetzt. Ich habe mir einen Finanzplan gemacht. Wie lange hältst du das aus?
Mhm.
Der war irgendwie nach 5 Jahren erfüllt. Und dann war kein Geld mehr da. Und dann habe ich gesagt, okay, dann musst du jetzt neue Entscheidungen treffen.
Das
also
heißt,
so ist das
du
gewesen.
Bist mit viel Angst rausgegangen, mit Hoffnung und Optimismus, Heute. Mit einem starken
ja,
Drang.
Ja.
Aber davor war auch schon, du sagtest Panikattacken.
Ja.
Ja.
Und dann lernst du, wie löse ich denn Panikattacken auf?
Und eigentlich passiert auch
eigentlich
nichts,
lernst
du auch?
Alles googeln.
Das kann man ja alles googeln. Das nehmen wir jetzt mal so nicht.
Mein Nervensystem zu beruhigen.
Das nehmen wir mal
gelernt.
Nicht als Ratschlag für andere. Google doch einfach. Aber der Punkt ist klar, es war emotional herausfordernd, anstrengend. Aber dann hast du es gemacht, dann bist du gesprungen und das hat aber zum Preis, und das fand ich jetzt gerade spannend, ich wollte den Punkt nicht übergehen, er kam nur sehr schnell, du hast dein Pferd aufgegeben,
ja,
weil du gesagt hast, A, Kosten bzw. B, auch ich kenne ja. die Pferdewelt, es kostet unglaublich
ja,
viel
Tausende.
Zeit.
Ja.
Zeit und Geld,
ja.
aber Zeit vor allem ja
Zeit,
auch, und wenn du das gründen willst,
ja.
Du weißt, wie es
ja.
ist. Ja,
ja, das war es auch. Und das hatte ich auch gelebt, also ich war mit ihm nach 5 Jahren wirklich auf einem Niveau, auf das ich stolz war. Und er ist in eine Familie gegangen, wo ihn 2 Kinder geritten haben und der Papa und alle. Und da war ich einfach glücklich, der hat ein neues Zuhause gefunden. Und
es ist trotzdem hart, so ein Lebewesen abgeben.
Es war furchtbar.
Ne?
Ja. Ja, aber es ist nicht wie ein Hund abgeben. Also das war wirklich schlimm für mich. Das war auch ein Wendepunkt in meinem Leben. Ich habe mich aber gefunden wieder, weil ich gesagt habe, ich gehe wieder zurück zu den Menschen.
Ja.
Das war gut.
Was hat dir, und wir gehen gleich in die Zukunft, weil mich das ganz stark interessiert, was mit dem 5D-Modell ist und auch was in deinem Buch drin steht. Aber sag mir noch mal kurz, was hat dir den Mut gegeben, es durchzuziehen? Du hättest ja jederzeit bis zum letzten Tag zurückziehen können und sagen können, nee, das mache ich doch nicht. Ich lasse das mit der Aufhebung, ich bleib hier.
Also das Zurückziehen, das wollte ich nicht. Ich hatte zu viel erreicht in zu kurzer Zeit bei Sony. Als dass ich jetzt gesagt habe, wenn ich das jetzt nicht wage, wovon ich träume, dann gebe ich das jetzt nicht auf. Also mir war klar, ich will jetzt dieses Leben. Ich möchte jetzt Teilzeit arbeiten, ich möchte jetzt ein Pferd großziehen. Das war so in mir drin. Das war genauso wie ich vorher diesen Aufzug gesehen habe. Ich bin sehr stark innerlich geführt. Ich glaube, dir geht's genauso. Also der Mut ist ja, du hast dich gesehen. Du hast dich gesehen, wer du sein willst. Und dann machst du das. Und genau so ging es mir auch. Ich habe gesehen, wer ich bin, aber es tut weh. Es ist ja nicht so, dass das alles irgendwie so schön aussieht, sondern
es
ist ja total anstrengend. Und am anstrengendsten ist es in der Mitte. Am Anfang hast du diesen Traum. Und
ja, da bist du auch noch in
irgendwann
so einem Push
kannst du es. Aber dazwischen, das ist ganz viel
ja.
Zeit, in dem
ja.
du jeden Morgen wieder aufstehst und sagst, ich mach das,
ja.
ich gehe jetzt den nächsten Schritt, ich streng mich jetzt an, ich lerne noch mehr dazu, ich bin bereit. Du lernst dich zu fokussieren, du lernst dich zu konzentrieren. Das lernst du alles, wenn du dich auf dich selbst vertrauen willst, weil du einfach aufwachst und sagst, ja, noch mal einen Tag, ich versuch's wieder.
Es kommt halt leider niemand mit dem Schild und sagt, jetzt hast du es übrigens geschafft.
Nein, keiner.
Das ist nie sicher.
Wir halten dich ja alle für verrückt.
Ja.
Alle halten dich für verrückt.
Ja. Ja, das
warum,
ist ja egal.
Warum gibst du deine Karriere auf? Mein Gott, du könntest doch so viel Geld verdienen. Und mein Gott, du kriegst doch so viel angeboten. Warum sagst du dann nein? Und so weiter.
Stimmt ja auch. Wenn es dir nur ums Geld gegangen wäre, hätte es ja.
ja
bleiben können.
Na klar.
Oder noch weiter höher
viel.
Und woanders
ja,
hin.
Die haben mir sofort bei Samsung einen Job angeboten.
Ist aber nicht der Kernantrieb gewesen.
Nein.
Okay.
Ja.
Und dann hast du die coole Idee gehabt, ein Buch zu schreiben. Du hast es erst auf Englisch geschrieben.
Richtig.
Aber jetzt gibt es das auch auf
ja.
Deutsch. Mit einem englischen Titel.
Ja.
The Inner Code.
Ja.
Erzähl mal, weil ich glaube, das nimmt auch sehr viel von dem auf, wie ihr arbeitet, dein Mann und du oder ihr als Company.
Ja.
Ne? Es gibt, und das nehmen wir vielleicht mal noch vorweg, es gibt deinen Ansatz mit 5D. Ja, was ist denn 5D? Ich kenne also, 3D-Kinos, ich kenne sogar 4D-Kinos. Genau. Was ist denn jetzt die fünfte Dimension?
In der dritten Dimension bewegen wir uns alles. Unsere materielle Welt, in der wir uns gut auskennen. Wir haben auch alle verstanden, dass wir einen Körper haben, dass wir einen Verstand haben, dass wir Emotionen haben. Und da hört es bei den meisten auf. Und in der fünften Dimension geht es um das Energetische. Also es geht nicht darum, was zu vergessen. Also wir haben unseren Körper, wir sind in der Materie, wir müssen mit unserem Verstand arbeiten, wir müssen mit unseren Emotionen klarkommen. Und wir müssen diese alle führen können, wenn wir Wandel gestalten wollen. Was wir aber auch brauchen, ist Energie, das Verständnis von Energie. Und die fünfte Ebene ist halt für mich die spirituelle Ebene, das ist der Sinn. Also Erfolg ohne Sinn macht leer.
Macht keinen Sinn. Können wir sagen, wie es ist? Ja. Erfolg ohne Sinn macht keinen Sinn.
Haben wir alle beide festgestellt. Ja. Und das ist ganz normal so. Jetzt fangen natürlich Unternehmen an, sich einen Unternehmenssinn und Purpose zu machen. Aber den Purpose musst du in dir finden.
Ja, den können wir jetzt auch nicht in einer witzigen Marketing-Session kurz mal kreativ zusammenstellen. Sondern der muss ja wirklich aus dem Inneren kommen.
Der muss aus dem Inneren kommen. Und den kannst du aber auch zusammen mit dem Unternehmen gestalten. Ja, das ist ja mein Ansatz. Also 5D heißt, dass du 5 Dimensionen des Bewusstseins dir klar machst, dass du eine körperliche, eine körperliche, eine mentale, eine emotionale, eine energetische und eine spirituelle Bewusstseinsebene hast.
Aha, ich kann bei allem folgen. Wo ich hängen würde, wäre jetzt, was ist der Unterschied zwischen energetisch und spirituell? Das würde ich, glaube ich, und viele andere auch in einen Topf werfen.
Richtig, also das Energetische, es ist deine Energie in Motion. Das heißt, das ist, was du mit deinen Emotionen anstellst, kann dir ja sehr viel Kraft und Energie geben und es kann dir ja Energie rauben. Ja. Also du hast so eine Emotionsspirale in dir.
Ja.
Und Frustration und so weiter und Depression ziehen dich nach unten, dann hast du keine Kraft mehr.
Ja.
Wie wirst du zum Alchemist deines Lebens, dass du lernst, wenn ich eine negative Reaktion in meinem Körper habe, ist das eigentlich nur ein Signal auf etwas, das ich verändern kann.
Ja.
Und du sagst Wut dazu. Ja, wenn du also aus dieser Angst die Wut machst, dann kriegst du ja wieder Energie daraus aus, nee, ich nehme diese Wut und mache daraus etwas Positives. Dann bist du ein Alchemist. So, und der Unterschied zur Spiritualität ist, dass die Spiritualität unser großes Ganzes ist. Wir sind alle in diesem Universum unterwegs. Wir haben ein Universum, das besteht aus Materie, Energie, Licht und Klang.
Ja.
Und wir bewegen uns immer mehr in das Bewusstsein, hey, wir sind auch Lichtwesen, hey, wir sind auch Klangwesen, wir sind sensibel, wir sind feinstofflich.
Ja.
Das ist das Spirituelle, dass wir alle miteinander verbunden sind. Ich sage immer, wir sind alle Sternenstaub, was ja auch wissenschaftlich so ist.
Das heißt, eine Ebene, ein D ist energetisch, ist ich und spirituell ist wir.
Richtig.
Oder alles.
Das große Ganze, genau.
Ja.
So, und eben wenn es darum geht, dass du eben Spiritualität und Business verbindest, was sehr ungewöhnlich ist, aber das war halt für mich nicht mehr der Zweifel, sondern das bin ich. Ich bin Business und Spiritualität. Ich bin die Seele im Konzern.
Mhm.
Ja, und ich verbinde eben auch Leistung mit Liebe.
Ja.
Das schließt sich nicht aus.
Ja.
Das kann man zusammenbringen. Und das ist für mich dieser 5D-Gedanke. Das heißt, wenn du an dir selbst arbeitest, dann wirst du eigentlich die Führungskraft, die Teams beeinflussen kann und die eine Organisation verändern kann.
Mhm. Bin ich voll dabei. Es beginnt ja immer bei uns selbst.
Genau.
So wie ich mich führe, so werde ich auch wahrscheinlich andere führen. Und wenn ich mich selbst schon nicht gut behandle, ne, wenn ich nicht gut mit mir umgehe oder wenn ich mich gar nicht richtig führe, ja, wie soll ich denn dann? Ne?
Du beeinflusst deine Community hier ganz positiv und hilfst denen. Das ist dein Team.
Ja. Ja, ja, total. Das ist sehr cool. Das heißt, dein Mann und du, ihr habt jetzt eine Company und ihr geht jetzt raus zu Unternehmen und beratet in Richtung Change, Transformation, Veränderung, Purpose, wer sind wir eigentlich? Wann rufe ich euch an? Wann komme ich zu dir?
Also wir sind diejenigen, die du anrufst, wenn du möchtest, dass in deinem Unternehmen eine Strategie wirklich realisiert wird.
Mhm.
Also Strategie ist nicht nur PowerPoint-Folie.
Schön auf dem Papier.
Ja, genau, sondern sie ist wirklich den Menschen die Angst zu nehmen vor dem Wandel.
Mhm.
Denn die Menschen sind ja nicht dumm. Also die haben ja nicht Angst, weil sie irgendwie nicht an das Neue glauben. Sie finden die Strategie gut, aber sie sind ängstlich.
Ja, ist ein Veränderungsprozess.
Weil die Sicherheit sie einfach in ihrer Komfortzone lässt. Und das ist der Punkt.
Ja.
So, und wir sind wirklich dafür da, dass wir Strategien in die Realität umwandeln. Mhm. Wir haben, wir machen digitale Transformation und kulturellen Wandel gemeinsam. Mhm. Das ist eigentlich das, was wir erreichen. Und wir schaffen es durch Menschen, weil Menschen inspirieren Menschen. Wir haben also ein Kollektiv und holen das Wissen, das der Kunde noch nicht hat, um seine blinden Flecken zu erkennen, das holen wir mit externen Spezialisten mit in das Team.
Und da arbeitet ihr grundsätzlich nach dem Ansatz mit den 5 Ebenen?
Ja, wir haben auch, wir nennen das auch ein Trinity-Konzept, das wird jetzt zu weit führen, aber wir arbeiten in einem 3-stufigen Prozess, dass wir erst einmal inspirieren und neue Ideen bringen.
Immer wichtig, erstmal zu inspirieren.
Ja, ein bisschen Impact reinbringen. Ja. Dann geht's zu empowern, das heißt, dass die Leute die Kapazitäten und das Wissen bekommen, was sie brauchen, um den Wandel zu machen, dass sie sich stark fühlen. Und das Verankern ist mein 5D-Coaching.
Cool. Ja, das, und du hast natürlich einen super starken Proof, weil ich könnte mir vorstellen, dass da so mancher Geschäftsmann oder Unternehmer schon sagt, ihr habt ja ein Rad ab, was ist hier mit Spiritualität? Sehe ich ja auch gar nicht so. Aber du kommst ja aus dieser klassischen, krassen Businesswelt und ich finde es fantastisch, das zu verbinden und zu sagen, lass uns mal gucken, da geht mehr. Ja. Schön.
Ja, also ich coach gerade ein Team, die sind für 8000 Mitarbeiter verantwortlich.
Wow.
Und das ist mein Traum, also dass ich einfach Menschen helfen kann, dass sie ihre Menschen zu mehr Motivation treiben können. Oder nicht treiben können, sondern wirklich inspirieren können. Das ist, man kann die Leute nicht zu irgendwas zwingen. Man kann sie nur von innen heraus motivieren.
Ja, voll. Was hast du in deinem Buch darüber festgehalten?
Also in dem Buch geht es vor allem darum, dass jede...
Zeig mal bitte.
Bitteschön.
Du erzählst, The Inner Code. Genau. Du erzählst mal und ich halte das mal auch eben.
The Inner Code ist ein Kompass.
Ihr Lieben, wenn ihr zuschaut... Dann guckt mal kurz, im Malia Verlag erschienen, The Inner Code. So, Entschuldigung, jetzt du wieder.
Ja, genau, mit einem Vorwort von Laura Marlina Seiler. Also
Sehr cool. Es
ist ein Kompass, der dich zurück zu dir führt, der auch das Team zurück zur Gemeinschaft bringt und die Organisation zurück zum Ganzen. Mhm. Das heißt, es hilft, den Wandel von innen heraus zu gestalten. Jede Form von Wandel. Es ist also ein Buch, das über Prinzipien spricht. Das heißt, wie fängst du bei dir selber an? Wie verbindest du deine Werte mit den Werten des Unternehmens, sodass du einen Sinn in deiner Arbeit siehst, in deiner Rolle, in deiner Aufgabe? Solche Sachen habe ich mit drin. Und wie inspirierst du dann dein Team, wenn du dich gefunden hast in deiner Rolle und wirklich weißt, das will ich erreichen, das will ich bewegen? Wie bleibst du authentisch und wie zündest du dein Team zu diesem Wandel an?
Wenn ich jetzt hier zuhöre und sage, ich habe mit dieser klassischen Businesswelt gar nichts zu tun. Ich bin vielleicht noch am Studieren oder ich bin einfach so, ich bin Kellner, Kellnerin. Ja. Es gibt hier irgendwie, wir sind ein Team, aber wir verstehen uns, da gibt es irgendwie auch gar nichts zu tun. Ist dieses Buch auch für meine persönliche Weiterentwicklung?
Absolut. Also ich habe 20-jährige Leserin, die jetzt mit mir einen Podcast starten möchte, weil es sie so bewegt hat. Die war auf einer Keynote von mir und die hat so geheult, die hat gesagt, Jutta, ich möchte nur so führen. Weil ich habe zu Startupern gesprochen. Und 50% der Startupper leiden an Depressionen. Das glaubt man gar nicht, aber da gibt es ganz knallharte Zahlen zu, weil die gründen mit so einer Energie und sind jung und träumen und dann werden diese Träume nicht wahr.
Ja.
So. Ja. Und wenn sie das machen für ein Unternehmen, von dem sie nur Profit wollen, dann brennen sie aus. Sie müssen sich klar machen, ist das, was ich da auf die Welt bringen will, wirklich etwas, wofür ich stehen will?
Ja.
Und dann erschöpft es sie nicht. Hm. Dann kommt immer eine Idee, weil sie dann im Einklang sind.
Voll bei dir.
Mit dem Körper, mit dem Geist, mit der Seele. Und wenn du deine Intuition schulst, wie einen Muskel, wie den Mutmuskel, dann begegnen dir auch die richtigen Menschen und du kriegst eben die richtigen Kontakte, sodass du deine Wertschöpfung wirklich verbreiten kannst.
Ja.
Und dann wird es leicht.
Ja.
Und so sollte Wirtschaft funktionieren.
Ja, es bin ich sehr bei dir, resoniere ich total mit. Das ist für mich ganz klar. Ne? Also wenn du etwas nur startest, um schnell Geld zu machen oder vielleicht auch schnell viel Geld und dann wieder gar nichts, und das ist der einzige Antrieb, dann wirst du nicht weit kommen, weil der begegnen so viele Höhen, aber auch Tiefen im Unternehmertum und du brauchst dann irgendwas, wo du sagst, es lohnt sich dafür. Und wenn es nur Geld ist, dafür lohnt es sich eigentlich nicht, wenn dafür dein Leben drauf ist. Aber die Zahl erschreckt mich trotzdem, zu sagen, so viele Start-Upper rutschen in etwas depressives, energieloses, wie auch immer.
Ganz
krass.
Schlimm.
Okay.
Ja. Und Präsenz ist die neue Leadership-Kompetenz. Präsenz heißt, du bleibst bei dir. Mm. Du erkennst, ey, mir geht's gerade schlecht, also muss ich mich jetzt erstmal um mich kümmern und ich muss mich hinterfragen. Der Mut ist nicht der Schritt nach vorne gehen. Der Mut ist ja, nach innen zu gehen und sich wirklich zu fragen, verlasse ich mich gerade oder bin ich noch bei mir? Und das kostet mich auch immer den größten Mut, nämlich wirklich mir zuzutrauen, das sind deine Träume, okay, wie kann ich die denn jetzt erreichen?
Und es ist auch ja nicht ganz einfach, immer bei sich zu bleiben in dieser lauten Welt, wo alle von uns was wollen und auch immer zu spüren, was will ich eigentlich gerade? Da kommen ja so viele Störfaktoren rein. Also du sagst es leicht, aber es ist nicht immer leicht, diese Aufgabe.
Und findest du, dass Mut laut ist oder ist Mut nicht eher Wahrhaftigkeit?
Ich glaube, Mut hat ganz viele Gesichter.
Ja, oder so.
Ja.
Das stimmt, ja.
Ja, du bist diesen Weg gegangen. Jetzt hast du schon vorhin durchlauten lassen. Wir machen das schon seit 15 Jahren.
Ja.
Das heißt, im Prinzip könnte man jetzt von außen einen Haken dran machen und sagen, das hat funktioniert, das hat geklappt. Ich glaube, die meisten Startups schaffen es nicht die ersten 5 Jahre, sagt man.
Ja.
Dann sind viele wieder weg
vom
Markt.
10 ist schon hart, einzuziehen.
Genau. Und 15 ist irgendwie so Haken dran, das hat funktioniert. Ja. So. Gab es trotzdem in der Zwischenzeit auch Zweifel zu sagen, war das alles so richtig, was wir da gemacht haben?
Ja, also Zweifel ist mein täglicher Begleiter. So
das ist doch schön, ja.
Und also erstmal haben wir das Unternehmen vollkommen transformiert. Also wir haben als Kreativagentur angefangen. Ja.
Oh.
Also Ricardo kam eher, der war ja lange bei Coca-Cola.
Ja.
Ja, der war ja Marketing.
Aber der war schon weg, da war ich noch nicht da.
Da warst du noch nicht da.
Wir haben
aber
uns verpasst.
Genau, also er war eigentlich Head of Creative Design und für Deutschland und dann später für Europa. Und wir haben wirklich als Kreativagentur angefangen und mit KUKA-Robotern gearbeitet und neuester Technologie. Und als ich dann dazu kam, habe ich gesagt, nein, ich will Transformation. Also und da haben wir uns dann wirklich gewandelt. Es sind unendliche Zweifel. Wir standen vor, also wir hatten einen Insolvenzberater da. Ne? Wir haben die Kurve wieder gekriegt, ich bin wieder raus.
Aber so weit wart ihr schon, dass,
wir
es,
haben
dass
alles,
ein Insolvenzberater
alles,
kommen muss.
Was dazu gehört. Ja, aber den musst du auch anrufen, um den mal zu fragen, was macht man denn da eigentlich?
Wie geht ein Insolvenz eigentlich?
Und er hat auch gesagt, so ihr Leute, fürs Hobby braucht ihr das jetzt nicht machen. Wenn ihr euch seit 3 Monaten kein Gehalt mehr auszahlt oder seit 4 Monaten und die nächsten 3 Monate kommt auch keins, dann hört doch mal bitte auf damit. Wir sind da. Und dann habe ich wieder mir einen Job gesucht und bin als Geschäftsführerin wieder eingestiegen. Ja, habe ich alles gemacht. Das machst du.
Da begegnet einem so viel auf diesem Weg und das sieht nach außen immer alles lustig
das ist
aus.
Überhaupt
die
nicht
Jutta,
lustig.
Die ist immer so entspannt, die hat so eine tolle Energie.
Genau.
Ach Mensch, das ist
also
nicht lustig.
Ich bleib einfach
alles.
Bei mir. Ich meine, wenn das jetzt so nicht weitergeht, dann hat das Universum ja für mich einen Auftrag, dann lerne. Und das war das Beste, was mir passieren konnte, weil ich habe bei einem Gründer gelernt, der sein Unternehmen von null auf, weiß ich nicht, 200 Millionen hochgezogen hat in 30 Jahren. Da lernst du was.
Ja.
Da lernst du mal Unternehmertum. Das kannte ich ja nicht. Ich kam ja nur aus dem Konzern. Dann lernst du nicht, wie ein Unternehmer denkt, wie der handelt, wie er reagiert. Für mich war das die beste Schule.
Die Konzernmenschen sind selten Unternehmer. Wenn dann später eine Geschäftsführung, dann müssen sie so eine Art Unternehmer sein, aber auch mit abgemindertem Risiko. Sag mal, wenn du heute zweifelst und du hast gerade gelacht und sagst, Zweifel sind mein Begleiter. Ja, wir alle zweifeln immer mal wieder oder auch häufiger, je nach Lebensphase gerade. Was machst du denn, wenn Zweifel kommen? Ganz konkret, was ich mir vielleicht auch mitnehmen kann als Zuhörender, Zuschauender. Ja. Wie komme ich denn da wieder zu mir, wenn Zweifel laut werden? Was kann ich tun?
Also die ernst nehmen. Ich nehme meine Zweifel sehr ernst. Ich höre genau hin. Was zweifelt denn jetzt? Was ist das wieder für eine Schwelle? Es ist ja eigentlich immer nur eine Schwelle. Also du willst ja dies und dann kommt aber, das kannst du nicht. Und ich integriere das. Also wenn ich mich vor was fürchte, dann akzeptiere ich das und höre da rein, was für eine Botschaft da drin ist. Ich versuche das jetzt mal bewusster zu machen. Ich möchte einen Podcast gründen.
Ja.
Also fange ich an, mit Menschen zu sprechen, die einen Podcast haben, hinterfrag die, wie hast du das gemacht, wie hast du das begonnen und so weiter. Habe ich irgendwie den Mut, das so zu machen wie du oder so? Auf gar keinen Fall. Das ist hier so professionell und großartig. So. Aber mit der Zeit, wenn ich ein paar Leute getroffen habe, dann wird es selbstverständlicher. Und ich begebe mich immer in meine Angst. Mein Zweifel ist die Einladung, was zu lernen, jedes Mal.
Und das ist auch gleichzeitig Teil der Lösung, höre ich gerade.
Ja.
Dann gehe ich zu Menschen, die dort sind,
wo ich hin möchte,
hole mir Wissen.
Ja.
Wissen sorgt für Beruhigung und dann kann ich abwägen. Ist es mir das wert? Ja,
genau.
Nein. Was ist das für ein Aufwand und so weiter? Ja.
Also als ich kein Buch hatte, habe ich mir Autorin als Freundin, ich habe die angeschrieben.
Können wir direkt umdrehen. Ja. Ich denke auch, ein Buch könntest du auch mal schreiben. Denke ich, oh Gott, wie soll ich denn ein Buch schreiben? Ich weiß gar nicht, wie man das, also mir ist schon klar, Word-Dokument öffnen, aber es braucht ein bisschen mehr. Es braucht einen Verlag.
Ich habe 10 Jahre gebraucht, sag ich dir.
Ja, Da bin ich genau wie du, das denke, oh Gott, ein Buch, wie soll denn das gehen?
Ja,
ne?
Ja. Ich gebe dir gerne ein paar Tipps, weil es ist eine Reise und ich hatte es 10 Jahre in mir und habe dann Laura Seiler gehört. Mhm. Und die hat einen Vortrag gehalten über, wie das Buch ihr Leben verändert hat.
Ja.
Und ich saß im Publikum und habe gedacht, oh Gott, es muss raus, es muss jetzt raus. Ich wusste aber nicht wie, ich hatte schon versucht, es alleine zu schreiben und ich kann aber nichts alleine machen. Ich brauche immer ein Team, weil ich, seit ich 18 bin, im Konzern gearbeitet habe. Und dann bin ich nach Dubai eingeladen worden zu einem anderen Event. Und da steht eine Frau, hält so ein Buch hoch und guckt mich an und sagt, ist ein Buch in dir? Und ich so, ja. Und sagt sie, du musst da anrufen. Ich sehe, du kannst ganz viele Menschen inspirieren. Und ich so, okay, dann rufe ich da jetzt an.
Spannend, ja.
Und hatte gerade das Haus meiner Mutter verkauft, ja, die habe ich nach Berlin geholt, die wohnt jetzt in der Residenz Riviera,
ja,
und hatte ein bisschen Geld und dann habe ich mit denen telefoniert und es war ein Verlag in Dubai. Ich meine, was mache ich mit einem Verlag in Dubai?
Crazy!
Und ich habe gesagt, okay, ich mache das und habe da investiert, dass die mich da durchcoachen. Die haben gesagt, wir haben ein System entwickelt, wie du zum Thought Leader wirst und wie du ein gut strukturiertes Buch auf den Markt bringen kannst.
Ja.
Und das habe ich gemacht. So, dann habe ich das selbst rausgebracht.
Ja.
Einen Tag später war ich auf ein Panel eingeladen und sitzt neben der CEO von Laura Seiler und redet einfach nur und am Ende sagt sie, wollen wir dein Buch nicht auf Deutsch rausbringen?
Und weißt du, was da jetzt gerade der Zwischenton war, den ich sehr spannend fand? Das denkt man nämlich immer nicht, aber das ist auch ein Investment, ein Buch. Du musst investieren in Wissenserwerb von Leuten, die dir helfen und so weiter. Das ist eben nicht, ich setze mich mal eben hin, sondern es geht immer auch darum, bin ich bereit, in mich selbst und in meinen Fortschritt zu investieren, um einen Schritt weiterzukommen.
Und das Universum schiebt mit?
Ja.
Ja. Also bei mir hat's mitgeschoben, weil es ist wieder bei meiner Inspiration gelandet, die dann das Vorwort schreibt, wo ich dann dachte, das gibt's doch alles gar nicht. Aber dann, ja, danke.
Ja.
Danke und weitergehen. Ja.
Ach, das ist inspirierend. Das möchte ich mal an der Stelle so sagen. Das ist super inspirierend. Sag mal, wenn du heute an deine Berufsanfänger, Jutta, denkst, an die es als Assistentin gestartet ist oder vielleicht sogar noch einen Schritt davor, bevor sie ins Berufsleben einsteigt. Was würdest du dir aus deiner heutigen Sicht mit deinem Wissen und deiner Erfahrung, was würdest du dir empfehlen?
Ja, das, was sie tut, wirklich zu lieben. Ich weiß, dass ich als Assistentin gedacht habe, wow, ich könnte mein ganzes Leben Assistentin sein. Das weiß ich noch ganz genau, weil ich hatte tolle Leute um mich rum und ich habe das gern gemacht.
Und dann, weil du auch eine Geberin bist.
Ja, so.
Ja.
Also ich fand das toll. Ich hatte überhaupt keine Executive-Ambition. Das sage ich ja, das hatte ich nicht. Das brauchte ich auch nicht zu dem Zeitpunkt. Ich habe das, was ich tat, sehr gerne getan. Und dann kriegst du mehr Aufgaben. Und dann lernst du, dass du das irgendwie machen kannst. Und wir Frauen werden ja leider ein bisschen anders in der Karriere befördert. Wir machen es ja immer erst und kriegen dann die Beförderung.
Genau. Ne?
So, aber so war ja mein ganzes Leben. Also ich habe mich immer gekümmert und dann habe ich halt die Beförderung angeboten bekommen. Und ich hatte sie bei Sony definitiv im Herzen. Aber ich wollte noch nicht mal diese Stelle. Ich wollte eigentlich eine in Europa.
Hm.
Also ich hatte mir was ganz anderes ausgedacht.
Das heißt aber, in einem Satz zusammengefasst, du würdest empfehlen, dir, aber auch damit natürlich allen anderen Menschen, tu, was du liebst.
Ja, tu, was du liebst und lerne jeden Tag dazu.
Mhm.
Das ist das Schönste.
Mhm. Ach, das ist schön. Ja, Mann, wir sind schon wieder am Ende, weil die Zeit, die vergeht immer so schnell. Aber ich, du hast dich ja schon, ich habe gehört, auch ein bisschen reingesehen in diesen Podcast. Du weißt ja, was auf dich wartet jetzt.
Ja.
Der Gründerabschluss, der pinke Koffer.
Ich freue mich riesig.
Du darfst mir dein Glas geben. Da sind die 3 Deep Notes drin. Und also in dem Koffer ist ja mein Mut und meine Träume und die Deep Notes und du ziehst 3 Stück.
Das ist so süß. Hast du das wirklich gebastelt oder so? Ich hatte jetzt noch nicht die Geschichte deines rosa Koffers. Ich hatte irgendwo.
Ja, ich hatte den doch als Kind. Habe ich mir den.
Sein sollte, ne?
Genau, ich hatte den als Kind für Klamotten und heute habe ich den immer noch auf der Bühne dabei. Da sind meine Träume drin und
das
mein Mut.
Das ist so schön.
Ja.
Also ich gucke jetzt mal in einen deiner ersten Mutträume.
Ja, ja, in die Deep Notes. Erzähl mal.
Also wenn ich ein Tier wäre, dann wäre ich gern ein Einhorn.
Das ist so, ich sag das hier so oft im Podcast, aber Leute, es stimmt doch, oder nicht? Die Fragen passen immer zu den Gästen irgendwie. Ja, liebe ich.
Das ist mein Krafttier.
Ja,
ein fliegendes Pferd, das wirklich Magic in dein Leben bringt. Das ist genau meins.
Ja.
Sehr schöne Frage. Wundervoll. Ohne welche eine Sache kannst du nicht leben?
Oh, da bin ich auch neugierig.
Also ich würde jetzt sagen, ohne meinen Mann, wir sind jetzt 20 Jahre zusammen.
Wahnsinn.
Ja, und so schön.
Was sind 20 Jahre?
Also 18 Jahre verheiratet.
Nee, was sind 20 Jahre?
Liebe,
ist,
Glück.
Nee, ist noch nicht silberne Hochzeit.
Ach so,
ne?
Damit habe ich mich noch nicht ausgesetzt, ne?
Auseinandergesetzt. Aber ihr seid da irgendwo schon in diesem...
Also genau, ich möchte ihn auch ein drittes Mal heiraten. Wir haben zweimal geheiratet.
Ja, cool.
Ja, einmal im Standesamt, da wo Romy Schneider auch geheiratet hat. So im Rittersaal in Schmargendorf.
Ja.
Und das zweite Mal am Strand von Portugal in Troia am Comporta Café. Ja, also wirklich.
Okay, und
mein
das dritte
Traummann.
Mal kommt auch.
Ja, ich möchte noch mal auf einer Insel heiraten,
ja.
Wir wissen noch nicht wo, aber in 2 Jahren.
Das
steht bald an.
Oh ja.
Ja, vielleicht auch erst zum 25., aber auf jeden Fall. Mhm. Ein gutes Leben ist für mich wirklich ein...
Also ist das die Frage, die da steht?
Ja.
Was steht da?
Was ist ein gutes Leben?
Ja, krass, guck mal. Die Zettel sind alle unterschiedlich. Und das ist doch eine Frage, wie für dich maßgeschneidert
Absolut.
Hier gerade.
Und ja, deswegen, ich gehe gerade so in mich. Also für mich ist ein gutes Leben, wenn ich wirklich in Kohärenz leben darf. Also wenn ich so kompromisslos ist das falsche Wort. Wenn ich wirklich aus meinem Herzen heraus mein Leben gestalten darf. Und das darf ich gerade. Und das ist das größte Geschenk.
Ja, Selbstwirksamkeit gestalten dürfen. Freiheit.
Ich bin auch eingespannt. Ich diene. Also ich bin sehr fleißig am Dienen. Also das mit der Leistung hat nie aufgehört.
Ja.
Das mache ich weiterhin gerne. Aber dieses gute Leben, ich lebe ein einfaches Leben. Und ich finde, das sollten wir auch mal wertschätzen. Also wir brauchen nicht immer nur so ein verrücktes Leben. Ich gönne mir jeden Luxus, den ich liebe. Aber es ist meine Definition davon.
Ach, das ist sehr schön.
So, und Champagner und grüner Smoothie gehen vollkommen zusammen.
Nur nicht gemixt.
Nein.
Aber
und
nacheinander.
Und auch zu unterschiedlichen Tageszeiten, vielleicht auch nicht nebeneinander,
Ja.
Aber dieses Contradictory, das mag ich halt, dass man das zusammenbringt.
Leben und leben lassen.
Ja.
Ach, wie schön. Was gibt's noch zu sagen zum Abschluss, um es für dich rund zu machen?
Ich wünsche, dass alle Menschen den Mut haben, wirklich nach innen zu schauen. Und diese Ehrlichkeit besitzen, die du besitzt, dieses nach innen schauen und zu sagen, ja, das bin ich und das will ich. Das ist der Moment. Ich habe bei Sony wirklich in den Spiegel geguckt und habe gesagt, nee, das nicht mehr, genauso wie du. Das ist ein Moment, wo man sagt, ich mache dieses Spiel nicht mehr mit und ich habe es sehr gerne jahrelang gespielt.
Ja.
Ja, das ist auch
Beides
so.
Beides ist möglich.
Das ist möglich. Ich habe aus dem Herzen gearbeitet, aber dann verändern sich wieder Dinge und Anforderungen und Chefs und keine Ahnung. Und wenn sich die Dinge ändern, ändere ich meine Meinung. Und dann entscheide ich neu.
Ach, wie schön. Danke. Das war nochmal richtig schön zum Abschluss. Danke, dass du da warst.
Ja, ich war total gerne hier.
Ihr Lieben, das war schon wieder eine Folge Meryl Deep Talk und ich hoffe, du hast genauso viel wie ich aus diesem Gespräch mitnehmen können. Ich finde es unglaublich inspirierend, wie Jutta ihren Weg gegangen ist. Wirklich aus diesem klassischen, was ist klassisch, ne? Du weißt das, aber aus diesem Konzernleben heraus jetzt in eine ganz andere Lebensrealität und wie sie dabei strahlt und glücklich ist. Guck dir das gern auf Video an. Sag ich dir jetzt, wo das Gespräch vorbei ist, aber das macht ja nichts. Es lohnt sich immer, die Videos hier zu sehen, um auch zu sehen, wie meine Gäste reagieren. Wenn es dir gefallen hat, lass ein Abo da, dann verpasst du nämlich keine Folge mehr. Der nächste Gast wartet nämlich schon auf dich, alle 2 Wochen dienstags. Und wenn du uns ein Kompliment machen möchtest für unsere Arbeit hier, dann bewertest du den Podcast mit 5 Sternen oder schickst uns einen Kommentar auf Spotify oder wo auch immer du hörst und zusiehst. Denn wir leben davon, dass wir auch hören, was macht das mit dir, wie hat es dir gefallen. In diesem Sinne, mach's gut, bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Meryl.